Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 26. Zwischen zwei Giganten von Horst von Butlar, Raphael Geiger und Jan-Christoph Wichmann aus Stern Nummer 29 vom 15.07.2021. Gelesen von Matthias Beger. Die neue US-Regierung wirbt um Deutschland und erwartet Solidarität im eskalierenden Konflikt mit China. Aber die kann teuer werden. Plötzlich gibt es einen Donner wie ein Kanonenschlag und Sekunden später ergießt sich der Regen durch die aufgestaute Hitze des Tages. Er prasselt und peitscht auf und um die Dachterrasse des Hive Hotels, das nur gut einen Kilometer vom Weißen Haus entfernt liegt. Nach einigen Minuten dringen Tropfen durch die Ritzen des dünnen Daches, das die Bar schützen soll. Olaf Scholz steht ungerührt in beigefarbener Hose und schwarzem T-Shirt inmitten des Unwetters und spricht über die globale Mindeststeuer, sein Lieblingsprojekt. Es geht um Kooperation und Demokratie, vor allem aber darum, dass man mit den Amerikanern wieder rechnen und sprechen kann. Da interessiert doch nicht ein Gewitter. Auch nicht, als erste Tropfen auf das Shirt des Ministers fallen. Scholz geht es hier um das große Ganze. Das Einzige, was ihn an dem Abend das Gesicht verziehen lässt, ist ein rosafarbener Drink auf Eis, in dem angeblich Cranberry sein soll. 3 Stunden zuvor ist Scholz in derselben legeren Montur bei 36 Grad aus einer Regierungsmaschine auf dem Washingtoner Flughafen gestiegen. Es ist seine erste USA-Reise seit Ausbruch der Pandemie und seine letzte vor der Wahl, und Scholz hat mehrere Botschaften im Gepäck. Eine wesentliche hat er auf dem Hinflug ausgebreitet. Amerika ist zurück. Wir spüren eine deutliche Veränderung, seit Joe Biden im Amt ist, sagte Scholz. Es gibt etwas, das uns verbindet. Wir sind Demokratien. Biden sei ein echter Lichtblick. Scholz' Reise ist eine von vielen über den Atlantik in diesem Sommer. Eine Woche zuvor war Wirtschaftsminister Peter Altmaier in Washington. Diese Woche fährt Angela Merkel zum Abschiedsbesuch in die USA. Ende Juni war Außenminister Antony Blinken in Berlin, besuchte das Holocaust-Mahnmal und das Szenelokal Klärchens Ballhaus. Auch Blinken hatte einen Satz dabei mit der Wirkung eines mRNA-Botenstoffs. Die USA haben keinen besseren Partner und keinen besseren Freund als Deutschland. Das tut gut nach 4 Jahren Trump, nach 4 Jahren Streit und Drohungen, was nicht heißt, dass nun wieder heile Welt ist. Amerikas Rückkehr auf die Weltbühne, die Wiederbelebung der transatlantischen Partnerschaft, wird als Comeback des Westens gefeiert, als Rückkehr der alten Wertegemeinschaft. Joe Biden erfindet den Westen neu, jubelte Ex-Außenminister Sigmar Gabriel vor kurzem in einem Podcast. Für die USA aber ist dieser Neuanfang nur Teil einer größeren Strategie, einer epochalen Auseinandersetzung, vor allem mit China. Aus Washingtoner Sicht geht es dabei um den Wettbewerb zwischen Demokratien und Autokratien, und er wird auf allen Ebenen ausgefochten. Viele Amerikaner sehen nur 2 Optionen, sagt Wolfgang Ischinger, langjähriger Botschafter in den USA und Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Entweder Amerika gewinnt, technologisch, politisch, ökonomisch, vielleicht auch militärisch, oder China gewinnt. Und dann schiebt er die entscheidende Frage nach. Wenn aber Amerika zurück ist, wo ist denn Europa? Man könnte hinzufügen, und wo ist Deutschland? Derzeit freuen sich deutsche Politiker, nicht mehr von einem US-Präsidenten erpresst zu werden. Doch die Amerikaner bleiben hart in der Sache. Gegen China gehen die Demokraten weit strategischer vor als Trump. Deutschland muss sich neu positionieren. Bisher galt die Formel: Wir suchen den Schutz Amerikas, teilen die Werte. Hauptsache aber, wir können mit der ganzen Welt und vor allem mit China Handel treiben. Das reicht nicht mehr. Ein neuer kalter Krieg? Chevy Chase, ein Vorort in Washington. Charles Kupchan sitzt auf der Terrasse seines kolonialen Backsteinhauses. Die Sonne blitzt durch dicht belaubte Bäume. In der Nachbarschaft wohnen viele Regierungsmitglieder. Wenn Kupchan sie trifft, spricht er sie nur selten auf ihre Politik an. Aber er macht sich Sorgen. Wir brauchen eine pragmatischere Außenpolitik, sagt er. Nicht so ideologisch geprägt und nicht so konfrontativ. Jahrelang hat Kupchan, 63, Barack Obama und dessen damaligen Vizepräsidenten Biden beraten. Er ist mit ihnen an Bord der Air Force One um die Welt geflogen. Jetzt ist er Professor an der Georgetown University und beobachtet Amerikas neuen Kurs. Mit Wohlwollen, aber auch kritisch. Ich kenne die Köpfe in der Regierung, sagt er. Ich glaube, sie sind noch dabei, außenpolitisch eine Richtung zu finden. Das Ganze stottert noch ein wenig. Nach den Trump-Jahren habe Biden zwar erstmal für Stabilität gesorgt, es gebe wieder Umarmungen und Küsse. Überall heißt es, America is back. Die harte Rhetorik gegenüber China hält Kupchan aber für gefährlich. Denn eigentlich brauchte man China für alle großen Probleme, Klimawandel, Pandemien, Verbreitung von Atomwaffen. Auch Bernie Sanders, der unterlegene Präsidentschaftskandidat der Demokraten, ist skeptisch. Seine Botschaft: Don't start another Cold War. Doch diese Stimmen geben nicht den Ton an. Alles richtet sich auf den Clash aus. Die neue Systemrivalität ist kein Spleen und keine fixe Idee. Sie brennt sich fest in die DNA amerikanischer Politik. Ganz neu ist die China-Obsession nicht. Schon Obama hatte das asiatische Jahrzehnt ausgerufen und sich mehr Richtung Pazifik orientiert als über den Atlantik geschaut. Und für Trump war China Rivale Nummer eins. Wettstreit der Systeme. Die USA und China befinden sich in einem Wettstreit, der sich als dauerhafter, weitreichender und intensiver erweisen könnte als jeder andere internationale Wettbewerb in der modernen Geschichte, einschließlich des Kalten Krieges. Diagnostizierte Wang Jixi, Präsident des Instituts für internationale und strategische Studien an der Pekinger Universität, in der neuen Ausgabe der Fachzeitschrift Foreign Affairs. Die USA sehen China, so heißt es im letzten US-Sicherheitsbericht, als einzigen Konkurrenten, der potenziell in der Lage ist, seine wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht zu kombinieren. Um eine nachhaltige Herausforderung für ein stabiles und offenes internationales System zu sein. Jack Sullivan, nationaler Sicherheitsberater von Biden und der Kopf hinter solchen Sätzen, sah schon 2019 die USA in der folgenreichsten Umdenkphase ihrer Außenpolitik seit dem Ende des Kalten Krieges. China hat die Botschaft verstanden. Zum 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei drohte Staatspräsident Xi Jinping, jeder Versuch, sein Land zu schikanieren, zu unterdrücken und zu unterjochen, werde auf eine große Mauer aus Stahl treffen. Dabei geht es den USA nicht nur um China. Der Wettstreit mit autokratischen oder diktatorischen Ländern und Regimen ist für Biden zentral. Die Historiker, sagt er, würden ihre Doktorarbeiten einmal darüber schreiben, wer erfolgreicher war, Autokratien oder Demokratien. Hale Brands, Professor an der Johns Hopkins Universität, sieht dies als Kern einer neuen Biden-Doktrin. Biden, schreibt Brands in Foreign Affairs, sehe drei Bedrohungen: China und Russland als autoritäre Mächte, die Amerika auf der Welt herausfordern, sei es in Taiwan, in der Ukraine oder mit Cyberattacken. Die zweite Herausforderung seien Bedrohungen wie die Pandemie, vor allem mit Blick auf die Frage, ob Demokratien sie besser oder schlechter in den Griff bekämen als autokratische Regime. Und drittens gehe es um die innere Gefahr durch populistische Parteien oder Bewegungen. Bidens Außenpolitik will folglich zunächst eines tun: Bündnisse reparieren als Schutzschilde in einer globalen demokratischen Allianz, so Brands. Viel klarer als Obama sei Biden im Vorgehen, sagt ein Vertrauter des US-Präsidenten im Gespräch mit dem Stern. Er möchte anonym bleiben, weil er gerade für einen Schlüsselposten nominiert wurde. Man bekommt bei Biden, was man sieht, ohne Spielraum für Interpretation. Er sei hinter verschlossenen Türen im Oval Office genauso wie vor den Kameras. Personell ist mit Joe Biden in Washington so etwas wie eine dritte Obama-Amtszeit angebrochen. Der US-Präsident verlässt sich auf Leute, die er lange kennt, bekannte Gesichter, vielleicht etwas diverser. Was viele von ihnen verbindet, ist das außenpolitische Trauma aus den Obama-Jahren. Der war mit großen Reden angetreten, wollte Amerikas Verhältnis zur arabischen Welt neu denken. Ein Jahr später begann der arabische Frühling. Von Amerika war nicht viel zu sehen. Auf den Krieg in Syrien reagierten die USA viel zu lange kaum. In viele Lücken stießen Russland oder China vor. Man merkt Biden und seinen Leuten einen sehr großen Ernst an. Die Frage der transatlantischen Beziehungen wird fast sehnsüchtig thematisiert, hat auch Scholz bei seiner USA-Reise beobachtet. Bleibt die Frage von Ex-Botschafter Ischinger: Wo ist Europa? Und was tut Deutschland? Das deutsche Dilemma. Ein Montag Anfang Juli im Berliner Regierungsviertel ist Ruhe eingekehrt. Das Parlament tagt nicht mehr, nur noch Gremien wie das CDU-Präsidium treffen sich und überlegen, wie man geräuschlos die Zeit bis zur Wahl überbrückt. Norbert Röttgen, seit 2014 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, lässt sich in seinem Büro auf ein schwarzes Ledersofa fallen und öffnet eine Coke Light. Ein Comeback des Westens? Im Prinzip sind die transatlantischen Beziehungen wieder im Lot, sagt er. Wir verstehen uns wieder, weil man grundsätzlich das Gleiche will. Biden und sein Außenminister Blinken seien Geistesverwandte im transatlantischen Sinne. Sie hätten einen klaren Plan. Schon von einem Comeback des Westens zu sprechen sei aber überdimensioniert, sagt Röttgen, der unsere Welt immer noch in einer Zwischenepoche der Unordnung sieht. Es ist eben viel passiert und kaputt gegangen. Und Deutschland, glaubt Röttgen, ist mitnichten auf die anstehende Zeitenwende vorbereitet. Außenpolitiker wie Röttgen haben zwar immer die Drähte in die USA gepflegt, aber weder Trump noch der Trumpismus sind verschwunden. Die vergangenen Jahre waren wie ein Zangenangriff auf die transatlantischen Beziehungen. Erst kam Trump, dann Corona. Erst schwand das Vertrauen, dann die Vertrautheit. Am Ende blieb Entfremdung. Phasenweise war man im Kanzleramt froh, die Pandemie vorschieben zu können, um Trumps Eskapaden nicht live im Weißen Haus erleben zu müssen. Die Versuche der Wiederannäherung zwischen Deutschland und den USA wirken nun, als würden alle aus einer Zeitkapsel erwachen. Als Heiko Maas, der als Außenminister vor allem auf Instagram mit engen Anzügen Akzente zu setzen vermochte, seinen US-Kollegen Blinken bei hochsommerlichen Temperaturen zum Bier in Klärchens Ballhaus bat, geriet er ins Schwärmen. Außenpolitik mache jetzt wieder mehr Spaß. Zu Blinken gewandt sagte Maas: »Tony, ich muss mich noch daran gewöhnen, dass ich jetzt mit dem amerikanischen Außenministerium reden kann und immer die gleiche Meinung habe, weil das war davor nicht so.« Was Maas verschwieg? Es wird auch künftig nicht immer so sein. Und das liegt nicht nur am Dauerstreit um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, für den Merkel diese Woche in den USA vielleicht einen Kompromiss präsentiert. Schmerzhafte Alternativen. Könnten deutsche Unternehmen irgendwann gezwungen sein, sich zwischen den USA und China zu entscheiden? Was für eine Frage! Absurd! Wobei die Vorständin des Maschinenbauers überlegte. Es war Ende 2019. Sie saß auf einem Podium, vor ihr im Publikum Geschäftsführer und Aufsichtsräte. Wieder einmal hatte Donald Trump mit ein paar Tweets Schockwellen in Europa ausgelöst. Seit Monaten spürten viele Manager den Druck, die Zerreißprobe. Und die Aufsichtsrätin, die die Vorstellung irgendwann nur noch entweder mit den USA oder mit China Geschäfte machen zu können, eben noch als absurd abgetan hatte, sagte wenig später: »Wir können nicht ausschließen, dass wir uns in Zukunft entscheiden müssen.« Sie war nicht allein mit ihrer Meinung. In einer Umfrage des Wirtschaftsmagazins Kapital, das wie der Stern bei Gruner und Ja erscheint, sagten 4 von 5 Führungskräften von Unternehmen, sie hielten dies für wahrscheinlich. Die Hälfte hätte sich damals für die USA, ein Drittel für China entschieden. Als Trump weg war, ging ein Stoßseufzer durch die Chefetagen. Endlich wieder Business as usual. Vor allem deutsche Autohersteller, Maschinenbauer, aber auch der Chemiegigant BASF, der IT-Konzern SAP, der Chiphersteller Infineon und der Sportartikelhersteller Adidas sind stark von beiden Märkten abhängig. Unter Merkel und ihren Vorgängern galt deshalb die Devise: Wenn man nach China reist, kritisiert man ein bisschen und kommt mit neuen Aufträgen zurück. Unter einem Kanzler Armin Laschet soll sich da wenig ändern. China ist nicht nur Rivale, sondern auch Partner, hat der CDU-Kanzlerkandidat gerade erst in einem Interview mit der Financial Times verkündet. Eine erste Grußbotschaft nach Washington. Die USA werden allerdings unter Biden mehr verlangen als kaltes Bier und warme Worte in Klärchens Ballhaus. Deutschland muss sich entscheiden, ob es außenpolitisch zu unserem Werteblock gehört oder ob es weiter vor allem auf seine Industrielobby hört, sagt der Vertraute des Präsidenten in Washington. Die Chinesen wiederum haben mit einem neuen Anti-Sanktionsgesetz verdeutlicht, wer bei uns Geschäfte machen will, darf sich nicht gegen China stellen. Auf Dauer werden viele Unternehmen rechtlich unabhängige Einheiten in beiden Ländern aufbauen müssen, sagt Jan Friedrich Kallmorgen, CEO von Berlin Global Advisors, der Firmen in geostrategischen Fragen berät. Und diese Fragen sind kompliziert. Allein für das Thema Halbleiter hat Kallmorgen einen 70-seitigen Aufsatz eines strategischen Vordenkers von Biden auf dem Schreibtisch. Im Grunde haben beide Mächte ähnliche Drehbücher, um sich technologisch zu entkoppeln, sagt Kallmorgen. Durch Sanktionen, Investitionen in Technologien oder Druck auf Unternehmen, die sich plötzlich auf schwarzen Listen wiederfinden. Eskalation nach Drehbuch. Die Konflikte schwelen, können aber jederzeit eskalieren. Und sie kosten bereits jetzt Geld. H&M etwa hat es gerade erst beziffert. 74 Millionen Dollar in 3 Monaten. Diese Summe verlor die schwedische Bekleidungskette innerhalb eines Quartals, nachdem sie im Uiguren-Konflikt das Schweigen gebrochen hatte. H&M hatte Bedenken wegen der immer neuen Berichte über Zwangsarbeit, unter der die muslimische Minderheit in China leidet, und verkündete, keine Baumwolle mehr aus der Region zu beziehen. Die Folge war ein Shitstorm in China und ein Boykott. Der Webshop und Hinweise auf Läden verschwanden aus dem chinesischen Netz. Ähnlich erging es den Sportartikelherstellern Nike, Adidas und Puma. Schon vor einigen Jahren zog der Autobauer Daimler den Zorn von Pekings Staatsführung auf sich, als man Werbung mit einem Spruch des Dalai Lama machte. Wer etwas Unbequemes sagt, bekommt den kalten Atem aus Peking zu spüren. Also gilt die Devise, besser schweigen heißt besser verkaufen. Es sagt sich immer so leicht, wir müssen härter bei Menschenrechten sein, sagt ein deutsches Regierungsmitglied. Was genau sollen wir denn machen? Wie es sich anfühlt, wenn China den Dialog verweigert, hat Güde Jensen, 31, in den vergangenen knapp 4 Jahren erlebt. Die FDP-Politikerin leitet den Ausschuss für Menschenrechte im Bundestag. Woche um Woche habe China auf der Tagesordnung gestanden, sagt Jensen. Denn im Bundestag gibt es längst parteiübergreifend eine Art Koalition, die sich gegen die immer aggressivere Politik zur Wehr setzen will. Die Freiheitsproteste in Hongkong, die Ausbeutung der Uiguren. Gern hätte Jensen diese Dinge mit dem chinesischen Botschafter besprochen. Noch lieber hätte sie eine Reise nach Peking organisiert. Beides kam nicht zustande. Das Verhältnis zur Botschaft sei frostig, sagt Jensen. China bricht Völkerrecht. Da müssen wir als Europäer sagen, wie sollen wir mit euch rechnen, wenn ihr Verträge brecht? Es gehöre zur Wahrheit, dass mit dieser Haltung ein kurzfristiger wirtschaftlicher Schaden einhergehen kann, sagt Jensen. Langfristig werde es Deutschland jedoch mehr kosten, die Augen zu verschließen. Sie habe bisher noch keinen Unternehmer getroffen, der sich nicht die gleichen Gedanken mache. Immerhin, auf europäischer Ebene tut sich etwas. Die EU arbeitet an einem Gesetz für einen sogenannten Verteidigungsmechanismus. Erpressungsversuche aus Peking sollen künftig nicht unbeantwortet bleiben. Aber wie soll diese Antwort genau aussehen? Jonathan Hackenbroich beschäftigt sich bei der Denkfabrik European Council on Foreign Relations, ECFR, mit Wirtschaftskriegen. Mit einer Arbeitsgruppe aus Abgeordneten, Beamten und Wirtschaftsvertretern hat er ein Papier verfasst. China will verhindern, dass sich die Allianz der Demokratien formt, sagt Hackenbroich. Das bedeute besonderen Stress für deutsche Unternehmen. Sein Bericht listet Waffen aus dem klassischen Arsenal eines Wirtschaftskriegers auf, Handels- und Investitionsbeschränkungen, Exportkontrollen, ein beschränkter Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen in Europa. All das könnte chinesische Firmen künftig treffen, allerdings nicht ohne vorherige Provokation aus Peking. Dieses Instrument muss gut gemacht sein, damit man nicht selbst wirtschaftlich weiter eskaliert, sagt Hackenbroich. Und man müsse schnell wieder deeskalieren können. Der Experte ist überzeugt, dass sich nicht nur in Brüssel, sondern auch in Berlin der Ton gegenüber Peking verändern wird. Sollten die Grünen an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein, zumal mit einer Außenministerin Annalena Baerbock, werden sie den Schulterschluss mit den USA noch stärker suchen. Die Grünen wollen eine wertebasiertere Außenpolitik, die weniger auf kurzfristige wirtschaftliche Erfolge ausgerichtet ist. Wertebasiertere Außenpolitik. Das ist wohl das Schlüsselwort, nicht nur bei den Grünen. Ja, es geht um Werte, mehr als zuvor. Aber die Relativierung ist mit eingebaut, denn wir reden über Politik. Also über Interessen, Macht, Wohlstand, Jobs, Wahlchancen. Alles gehört zusammen. Überall. Wenn der nächste Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin nach Washington fährt, könnte es in bester Atmosphäre richtig unangenehm werden. Auf der Terrasse in Chevy Chase sagte der erfahrene Stratege Charles Kupchan noch etwas über Deutschland. Es wäre weise von Biden, wenn er seine Partner nicht dazu zwingt, sich für eine Seite zu entscheiden. Nur eines scheint sicher. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Angela Merkel wird nicht einfach weitermachen können wie bisher. Deutschland muss sich auf diese neue Außenpolitik der Amerikaner vorbereiten, erwartet Norbert Röttgen. Die nächste Regierung muss einige klare Entscheidungen fällen. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement 2 wöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde! DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies.de. www.lesen.de. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10 0. BIC WELADE 8LXXX.